Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Wladimir Balzer, vor allem aber mit Wolfram Weimer, Kulturstaatsminister oder genauer der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, zuständig also für die Kultur- und die Medienpolitik des Bundes hier bei uns im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Herzlich willkommen bei uns, Herr Weimer.
Guten Tag.
Sie sind ja Neuling in der Politik, haben jetzt Ihre ersten Erfahrungen gesammelt. Was haben Sie gelernt?
Politik ist eine große Kompromissmaschine und das gefällt mir daran. Also ich bin beeindruckt vom Parlament, auch vom parlamentarischen Verfahren und auch von den Parlamentariern, weil wir doch viele starke Leute da haben. Und konkret, wenn Sie mich so fragen, als Mensch, was ist denn überraschend anders als vorher gedacht? Dann ist es die Intensität der zeitlichen Abläufe. Also man fängt viel früher an in der Politik, als man so gemeinhin glaubt. Insbesondere bei diesem Kanzler, der hat ja ein preußisches Arbeitsethos und da hören die Tage um Mitternacht noch nicht auf und morgens um 6 ruft er dich an. Also es kann Friedrich Merz nicht früh genug losgehen, dass sich etwas bewegt im Land.
Aber es gibt auch Streitpunkte innerhalb der schwarz-roten Koalition, weil Sie gerade auch das Parlament erwähnt haben. Wir haben das ja gesehen vor einiger Zeit, die misslungene Richterwahl oder die zurückgestellte Wahl der Bundesverfassungsrichter, Frau Brosius-Gersdorf, eine Frau, die eigentlich gewählt werden sollte. Dann hat das nicht funktioniert. Es gab umstrittene Anschuldigungen aus umstrittenen Quellen und eine auch Unionsfraktion, die sich auf Teilen auf diese Debatte eben einließ und dann eben diese Richterin nicht wählen wollte. Das ist auch eine Frage der Öffentlichkeit und der Zuverlässigkeit von Informationen. Worauf baut man? Wovon geht Politik eigentlich aus? Wie haben Sie diese Debatte empfunden?
Wenn ich im Bundestag sitze, offen gesagt, ist es eine erschreckende Situation, wenn Sie die Größe der politischen Ränder sich angucken. Also man sitzt auf der Regierungsbank ja direkt vor der AfD-Fraktion. Und die schiere Größe dieser AfD-Fraktion, übrigens auch die Ausstrahlung, die Feistheit, die latente Aggressivität, auch wie sie dann abklatschen. Und da wird einem klar, dass wir eine ernste Lage haben. Also dass, wenn 10 Millionen Menschen so eine Partei wählen, dann ist in Deutschland etwas schwer in Unordnung. Und auf der anderen Seite eine Linkspartei, die ja auch Dinge fordert und auftritt, wo man sagen kann, mein Gott, die Ränder in Deutschland sind zu stark geworden, viel zu stark geworden. Und ein Reason why dieser Regierung ist, zu zeigen, dass wir aus der Mitte heraus das Land positiv verändern können. Und wenn man sich diese parlamentarische Situation anguckt, dann erkennt man auch sofort, schon optisch, es gibt keine Zweidrittelmehrheit mehr in der Mitte. Und das ist ein Riesenproblem und das ist auch bei dieser Richterwahl natürlich zutage getreten. Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, aber die kriegen wir nur, wenn wir Extremisten in irgendeiner Form mit einbinden. Und das ist natürlich nicht gut.
Sie haben die AfD erwähnt, die Stärke der AfD-Fraktion, die ist ja verdoppelt in der neuen Legislatur. Und das Verhältnis zur AfD wird ja immer wieder hinterfragt. Also natürlich auch in den Medien, wie gehen wir mit dieser Partei um, aber natürlich auch in der Politik. Es gibt ja nun mal die Brandmauer zwischen Union und AfD. Zumindest wird die immer wieder betont und unterstrichen. Wir wissen auch, dass auf Länder- und auf kommunaler Ebene die zum Teil auch löcherig geworden ist. Wie wichtig ist Ihnen das, die Abgrenzung zur AfD? Für Sie als, Sie sind zwar nicht Parteimitglied, aber Sie verstehen sich als Konservativer, Sie sind auf dem Unionsticket im Kanzleramt. Wie wichtig ist Ihnen das?
Das ist ganz wichtig. Das hat vor allen Dingen für mich eine geistige und kulturelle Dimension. Also die Brandmauer vordergründig besteht ja daraus, dass die Union und alle Parteien der Mitte einfach evident erkennen, mit denen werden wir nie regieren können, weil sie so weit weg sind von unseren Grundpositionen. Also Beispiel raus aus Europa. Die Union ist die Europapartei. Adenauer und Kohl, wir haben das Europäische Haus gebaut gewissermaßen. Deswegen werden sie nie mit einer Partei regieren können, die raus aus Europa und rein in den Nationalismus wollen. Oder raus aus der NATO. Oder sich Putin vor die Füße werfen. Überhaupt diese Neigung, das Nationale über alles zu stellen. Also da ist die Brandmauer in einer politischen Dimension ganz klar. Aber für mich ist sie vor allen Dingen in einer geistigen und kulturellen Dimension. Was meine ich damit? Die Parteien der Mitte, die können miteinander koalieren, weil sie der Meinung sind, der andere könnte auch Recht haben. Man hat unterschiedliche Meinungen, sieht die Welt vielleicht eher linker oder eher konservativer oder liberaler oder grüner. Aber im Grunde genommen sind wir davon überzeugt, ich höre mir das Argument des anderen an, weil er könnte Recht haben. Und deswegen kann ich mit ihm koalieren. Also das ist eine Integrität da. Die AfDler, übrigens auch die Linksparteiler, die basieren auf Ressentiment. Deren Fundament ist nicht Integrität. Sie wollen eigentlich nicht den guten Kompromiss, um etwas zu verbessern, sondern sie wollen das Ressentiment reiten. Und das ist ein großer Unterschied. Und deswegen sind die kulturellen Fragen, und da fühle ich mich auch in der Pflicht, die geistige Brandmauer zu definieren. Die kulturellen Fragen sind am Ende auch die entscheidenden, wie wir die zurückdrängen und wie wir das benennen können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die AfD macht Wahlkampf gegen das Bauhaus. Und zwar in direkter Tradition der NSDAP. Und wir erinnern uns dran, die Bauhausler wurden von den Nazis verfolgt, die wurden eingekerkert, gefoltert, zum Teil umgebracht. Gropius musste ins Exil. Und diesen Wahlkampf führen sie in Sachsen-Anhalt, der Heimat des Bauhauses. Und da stelle ich mich fundamental dagegen, weil das Bauhaus natürlich eine ganz große kulturelle Leistung unserer Architekten und Designer des 20. Jahrhunderts war. Wenn Sie heute in Singapur oder in New York das Wort Bauhaus fallen lassen, dann bekommen die Leute leuchtende Augen. Das ist auch aus patriotischer Sicht, können wir sagen, darauf können wir stolz sein, auf das Bauhaus. Und deswegen verteidige ich das Bauhaus auch. Und diese Themen, die Sie da adressieren, nicht nur um sie zu demaskieren, sondern auch, weil es um diese Themen eigentlich geht. Wir lassen uns zum Beispiel das Hambacher Schloss, also Orte der Demokratie, die die AfD besetzen will, oder die Deutschlandfahne. Die laufen ja permanent mit Deutschlandfahnen rum, weil sie glauben, die gehört ihnen. Die gehört ihnen aber nicht. Und deswegen empfinde ich es auch als meine politische Aufgabe, den kulturellen Raum der Mitte und der Demokratie zu besetzen und sie denen nicht zu überlassen.
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht auf Prüfung des Verbots einer Partei zu stellen. Das könnte auch die Bundesregierung tun. Sie sind ja Teil der Bundesregierung als Kulturstaatsminister im Kanzleramt. Würden Sie sich wünschen, dass so etwas kommt? Könnte die Bundesregierung da aktiv werden? Sollte sie es tun?
Ich bin da deswegen skeptisch, weil ich glaube, dass der politische Wettbewerb über Verbote am Ende nicht funktioniert. Ich glaube, dass uns das mehr schaden würde, weil dann sind sie noch mehr in der Opferrolle, dann stilisieren sie sich als die Verfolgten. Wir müssen den Wettbewerb in der Sache bestehen. Wir müssen gut regieren, die Dinge besser machen. Wir müssen die Ressentiments adressieren und die Probleme lösen, die da sind, warum so viele Menschen solche Parteien wählen. Und das ist der bessere Weg, als sie wegzuverbieten. Ich glaube, die würden sich auch im nächsten Moment umbenennen und dann wieder da sein. Das hilft sozusagen gar nicht. Und deswegen bin ich da eher für den offenen Meinungsstreit und für den offenen Wettbewerb.
Es gab ja Debatten zu Beginn Ihrer Amtszeit, oder als klar wurde, dass Sie es werden würden, Kulturstaatsminister, um ein Buch, was Sie geschrieben haben, das Konservative Manifest. Das wird Ihnen immer wieder auch vorgeworfen. Da ging es im Kern darum, dass Ihnen Teile der Kulturszene reaktionäre Thesen vorgeworfen haben. Es geht in dem Buch um die Verteidigung Europas, es geht um das Abendland. Da gibt es Zitate wie die Gefahr einer biologischen Selbstaufgabe Europas, Fortdauer des eigenen Blutes. Das sind alles so Zitate, die kursiert sind, auf die Sie reagieren mussten, sollten. Was ist eigentlich für Sie konservativ?
Treue, Ehrlichkeit, Familiarität, also grundlegende Werte. Und in diesem Sinne bin ich gerne ein Konservativer. Das sind übrigens auch viele Menschen, die sich als links bezeichnen würden oder als Liberale, aber eben auch als Wertkonservative. Und diese Form von Wertkonservativismus, die fand ich immer wichtig, sie zu definieren und auch genau hinterherzugehen, was heißt denn das eigentlich? Und das heißt aber eben nicht, in politischen Fragen konservativ oder reaktionär zu sein in einer bewahrenden Funktion, sondern da fühle ich mich eigentlich dem Liberalismus als geistige Strömung näher. Aber wir haben halt eine Debattenlage in den letzten Jahren gehabt, dass alles, was bürgerlich oder konservativ im Sinne des Wertkonservativismus war, in die Defensive gedrängt wurde. Also ein bürgerlicher Wertekanon, der ist es auch im 21. Jahrhundert wert, verteidigt zu werden.
Was heißt das genau? Was heißt das auch im Kontext des Kulturellen? Sie sind Kulturstaatsminister. Was ist bürgerliche Kultur?
Ja, nehmen Sie zum Beispiel den Wert der Freiheit. Wenn Sie jetzt sehr politisch engagiert sind, ob Sie Rechter sind oder ob Sie Linker sind, dann neigen Sie häufig dazu, weil Sie Ihre ideologische Überhöhung so vehement verteidigen, Fahnen hochzuziehen und die Freiheit nicht mehr zu respektieren. Wir erleben das in der Wokeness-Debatte und wir erleben das im Neonationalismus. Wir erleben das von beiden Seiten. Der bürgerliche Kulturbegriff, der lebt von der Freiheitsidee. Kultur muss alles dürfen, soll alles wollen, soll alles ausprobieren, aber sie soll kein Gehilfe einer politischen Haltung sein. Kultur ist kein NGO mit Museum und Orchester.
Wolfram Weimer ist bei uns hier im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks im Interview der Woche. Ihr Etat ist ja, ich sag mal, verhältnismäßig klein, wenn man es vergleicht mit anderen Bereichen der Bundesregierung, 2,2 Milliarden Euro. Sie haben versucht, eine kleine Steigerung von 50 Millionen Euro mit draufzupacken, vor allem für Kulturbauten, aber auch mehr Geld für NS-Gedenkstätten. 2,25 Milliarden, davon geht auch so ein Fünftel an die Deutsche Welle. So richtig viel Spielraum haben Sie nicht. Kann man da nicht noch mehr rausholen?
Klar, könnte es immer mehr Geld sein. sein, aber ich bin erstmal zufrieden, hier einen Rekord erreicht zu haben und nicht kürzen zu müssen.
Angesichts von Haushaltsdebatten natürlich auch erst einmal durchaus respektabel, aber ich wollte eigentlich auf andere Milliarden hinaus, nämlich auf die Infrastrukturmilliarden. Mhm. Da wird ja einiges ausgegeben, auch von der Bundesregierung. Und noch ist nicht ganz klar, wie die Aufschlüsselung sein wird. Hoffen Sie dann so ein bisschen auch an Geld, das in Ihren Bereich fließen könnte?
Ich kämpfe dafür, dass wir im Sondervermögen noch ein Bein in die Tür bekommen. Da bitte ich einfach um die Unterstützung der Parlamentarier und aus den beiden Regierungsfraktionen habe ich jetzt positive Signale, deswegen bin ich guter Hoffnung, aber schauen wir mal.
Sie sind da in Gesprächen, wir werden das natürlich weiter beobachten. Auf jeden Fall wollen Sie bestimmte Unternehmen dazu bringen, mehr in Deutschland zu investieren, zum Beispiel die internationale Filmbranche. Sie hatten jetzt so eine Art Streaming-Gipfel im Kanzleramt, die regionalen Spitzen der Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Disney Plus und wollen Sie dazu bringen, was eben auch im Koalitionsvertrag steht, so eine Investitionsverpflichtung. Oder vielleicht sie freiwillig dazu bringen. In Frankreich haben wir schon 20% des Umsatzes, die die Streamingdienste dort machen, muss in die heimische Filmindustrie gepackt werden. Wie realistisch ist das für Deutschland?
Wir haben ein grundlegendes Problem. Das sind Monopolisierungstendenzen durch amerikanische Digitalkonzerne. Also die Macht von Google, um es direkt zu sagen, ist einfach zu groß geworden. Und auch die zunehmende Macht der Streamer in Deutschland. Denn wenn amerikanische Digitalkonzerne den deutschen Medienmarkt deformieren und die Medienvielfalt dadurch einschränken, wenn Monopole dort entstehen in einem Feld, wo es um Meinungsbildung geht, dann muss die Politik wach werden. Und Wettbewerb muss her, Vielfalt muss her, Meinungsvielfalt und auch eine kommerzielle Vielfalt. Und die wird im Moment stark bedroht. Das ist in der Filmindustrie sichtbar, das ist aber im weiten Raum unserer Mediengesellschaft so. Es leiden nicht nur die Zeitungen, es leiden auch die großen Fernsehsender. Und die Räume werden immer enger und deswegen müssen wir da ran. Und bei den Streamern ist es so, dass man die verpflichten kann zur Investition. Da geht es mir insbesondere um den Standort Deutschland, also dass hier mehr produziert wird, dass hier mehr Filme produziert werden, dass Deutschland als Filmstandort wieder nach vorne kommt. Wir liegen dort brach im Moment. Also der deutsche Filmstandort ist wirklich in großen Nöten. Und das kann nicht sein und deswegen will ich das nach vorne bringen. Hatte die im Kanzleramt. Und wir haben sehr gute Gespräche geführt. Ich glaube, wir werden einen Weg finden mit leichtem Zwang, auch die großen amerikanischen Konzerne, dass sie in Deutschland jetzt stärker investieren.
Da horche ich natürlich auf. Leichter Zwang. Wie genau soll das aussehen? Was heißt das?
Naja, so ein Investitionsverpflichtungsgesetz, das macht das, was der Name sagt. Es verpflichtet halt bestimmte Akteure zur Investition. Ich bin der Meinung, dass wenn große Konzerne in Deutschland sehr viel verdienen und den Markt nutzen, die Infrastruktur nutzen, auch die kreative Leistung unserer Kultur- und Medienschaffenden nutzen, dann sollen sie sich auch beteiligen, sollen sich auch engagieren im Land und dann kann man sie auch dazu verpflichten. Und nun bin ich jetzt kein Freund von staatlicher Regelung und Bevormundung, sondern höre auch hin, wenn sie freiwillig dazu auch bereit sind, dann gehen wir diesen Weg. Und in diesem Gesprächsstatus sind wir und die Bereitschaft ist doch jetzt da. Und manchmal kann man das Gesetz dann auch so ausgestalten, dass man die Freiwilligkeit ermuntert.
Ermuntert. Wie auch immer das aussehen kann. Also wenn wir jetzt die Zahl in Frankreich nehmen, 20%, das ist ja relativ viel. Ja. Ist das so eine Orientierung für Sie?
20% ist einmalig. Die Italiener nehmen 12, alle anderen europäischen Staaten einstellige Zahlen. Ich finde, wenn man sich so zwischen 10% und 15% orientiert, glaube ich, da ist ein vernünftiger Weg.
Weil Sie sagen, dass man Ihnen hilft, auch diese Investitionsverpflichtung vielleicht zu akzeptieren, vermute ich mal, dass Sie auch Angebote machen wollen. Sie müssen ja irgendwie auch was tun und Sie haben es ja schon mehrfach gesagt, der deutsche Film, die Filmbranche ist in einer tiefen Krise. Der Haushalt wird jetzt gerade auch in diesem Sommer diskutiert. Planen Sie denn da noch mehr zu investieren in den deutschen Film?
Absolut. Also die Sache hat zwei Seiten. Ich will die Konzerne animieren, dass sie investieren. Und ich glaube, da werden wir zu einem Erfolg kommen. Und auf der anderen Seite brauchen wir direkte Filmförderung und zwar deutlich mehr, als wir jetzt hatten. Die Filmbranche ist in einer schweren, strukturellen und akuten Krise. Deswegen braucht sie auch schnelle Maßnahmen, da wieder rauszukommen. Und das ist etwas, worum ich gerade in diesem Sommer sehr ringe. Und auch da bin ich ganz guter Hoffnung, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen. Also schauen wir mal, was in den nächsten 8 Wochen so passiert.
Sie bringen keine Zahlen mit hier, ne?
Ich bin so kurz vor einem Erfolg, deswegen will ich das nicht gefährden.
Auf jeden Fall kommt da mehr. Die deutsche Filmbranche darf
hoffen. Also zumindest kämpfe ich dafür, ja.
ist ja auch alles nicht einfach in diesen Haushaltszeiten. Und Sie haben es schon erwähnt, Sie sehen es ja offenbar auch als Zusammenhang, also die Streaming-Dienste, aber auch die digitalen Dienste. Sie haben Google erwähnt, Meta spielt natürlich auch eine Rolle. Auch da steht was im Koalitionsvertrag, nämlich eine Abgabe für digitale Dienste. Das könnten vielleicht 10% sein, vielleicht mehr oder vielleicht auch weniger. Das scheint ja im Moment wenig Bewegung zu sein auf diesem Feld. Vielleicht ist das Verhandlungsmasse auch im Zollstreit, der ja gerade in diesen Tagen, glaube ich, entschieden werden könnte. Halten Sie daran fest, an dieser Abgabe?
Der Zollstreit überlagert im Moment alles, weil es da um Fundamentalfragen unserer wirtschaftlichen Existenz, ehrlich gesagt, geht. Das ist wichtig. Wenn das überstanden ist, dann kommt mein Thema wieder auf die Agenda. Ich bin der Meinung, dass wir die großen Plattformen, also insbesondere Google und Meta, dazu bringen sollten, dass sie in Deutschland Steuern oder Abgaben zahlen, weil sie hier enorme Volumen ziehen, weil sie hohe Margen haben, weil sie in Deutschland systematisch den Markt erweitern, Monopole aufgebaut haben und praktisch also kaum Steuern zahlen, weil sie über Dublin und Irland Niedrigsteuersystem sich rausziehen. Und das halte ich für einen unhaltbaren Zustand. Ich sehe das Problem auch größer. Ich finde, die Macht von Google, die Definitionsmacht, die ist zu groß geworden. Ein Beispiel zeigt, wohin das führen kann. Als Donald Trump auf die Idee kam, er würde gerne ein Meer umbenennen, nämlich den Golf von Mexiko in Gulf of America, dann hat es wenige Tage gedauert, dann hat Google das gemacht. Und durch die schiere Definitionsmacht, zum Beispiel über Google Maps, sind sie die Kartografen der Welt. Und dass ein Konzern aufgrund einer Ansage eines Präsidenten die Weltkarte umschreibt, ohne dass die UNO oder irgendeine demokratische Institution kontrolliert hätte, das halte ich für ein Unding. Und da sieht man, wie problematisch das ist. Das heißt, wir haben hier ein Monopolproblem, wir haben ein Problem politischer Macht, wir haben ein Problem zu wenig gezahlter Steuern. Und das adressiere ich und deswegen ist da mein Ansatz umfangreicher, aber der Plattform-Soli, der bleibt auf der Agenda.
Und das könnten was sein? 10%? Ist das so eine Zahl?
Ich habe 10% vorgeschlagen und halte das nach wie vor für richtig.
Wenn Sie über eine gewisse Dominanz von bestimmten Konzernen auch im Netz sprechen, muss man natürlich auch über Desinformation sprechen, dass ja sozusagen auch ein großes Feld ist im Netz, in den sozialen Medien. Auch das hat sich ja diese Koalition vorgenommen. Im Koalitionsvertrag steht es dort, die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Deshalb muss die staatsferne Medienaufsicht unter Wahrung der Meinungsfreiheit gegen Informationsmanipulation sowie Hass und Hetze vorgehen können. Auch das wurde ja so ein bisschen skeptisch betrachtet, dieser Passus im Koalitionsvertrag. Was heißt das genau? Sozusagen ist jetzt die Bundesregierung auf der Suche nach der Wahrheit und hat sozusagen ein Monopol auf die Wahrheit. Wie genau kann man gegen Desinformation im Netz vorgehen?
Sie beschreiben das ziemlich gut. Da ist natürlich der Staat in einem Dilemma, weil der Staat muss ja Meinungsfreiheit gewährleisten. Und deswegen ist es schwierig, wenn er in die Abläufe von Meinungsfindung eingreift, weil er vielleicht meint, diese Art von Meinung oder diese Art von Wahrheit ist nicht richtig. Überhaupt der Wahrheitsbegriff ist da natürlich hochproblematisch. Wenn ich den Satz sage, alle Elefanten sind blau, dann kann der ja eine künstlerische Kategorie sein. Er würde mir aber sozusagen in einem strengen Wahrheitsgesetz verboten. Deswegen ist es ganz gefährlich. Wir dürfen nicht in Orwellsche Gefährte kommen, mit Wahrheitsgesetzen zu hantieren. Also wir müssen die Freiheitsräume offen halten. Auf der anderen Seite darf natürlich nicht passieren, dass große Plattformen, die Machtinstrumente der Meinungsbildung geworden sind, nicht mal dem Pressegesetz unterliegen. Das heißt, Sie, wenn Sie senden und arbeiten oder ein Zeitungskollege, der etwas schreibt, der ist dem Pressegesetz unterworfen unter bestimmten Regularien und damit auch einer bestimmten Ethik. Und da finde ich schon, dass die Plattformen das auch sollten. Und das heißt aber nicht, dass der Staat nun hergeht und Institutionen schafft, die nach Wahrheit und Lüge fahnden, die Dinge verbieten sollten. Das ist ganz gefährlich. Also das dürfen wir gar nicht erst anfangen.
Aber wie kann man also gegen Desinformation kämpfen als Bundesregierung? Wie soll das gehen?
Ich glaube, man muss nicht immer über Verbotsreflexe nachdenken, sondern man muss die Wahrheit und die besseren Argumente Raum verschaffen. Es war immer so, dass auch im Wirtshaus Unsinn erzählt wurde. Aber er war eben nur im Wirtshaus. Und ich glaube, wir werden uns eine Mediengesellschaft einstellen müssen, dass wir erkennen, was dort nur Wirtshaus ist, in dem die Wahrheit und die Mitte und der Raum der bürgerlichen Gesellschaft eben so mächtig, dominant und groß ist, dass sie dann auch Unsinn ertragen kann.
Ein wichtiger Punkt für Sie, das haben Sie ja gleich auch in Ihren ersten Tagen gezeigt, ist der Kampf gegen Antisemitismus. Eine Debatte, die ja auch schon seit Jahren auch in der Kulturszene geführt wird. Stichworte sind natürlich der Documenta-Skandal, auch die Debatten um die Berlinale. Nun erleben wir eher auch eine Zuspitzung der Situation im Nahen Osten. Die Debatten werden nicht weniger. auch die Debatten um Boykottaufrufe und vieles andere mehr. Wie schwierig ist das geworden für Sie, gegen Antisemitismus vorzugehen im Kulturbetrieb?
Ich finde das gar nicht schwierig. Ich finde, das ist eine Frage der klaren Haltung. Und ich habe in dieser Frage eine glasklare Haltung. Wissen Sie, es wird Ihnen vielleicht auch so gehen, wenn Sie jüdische Freunde oder Bekannte haben und erleben, dass die im Moment in Deutschland einfach Angst haben. Einfach schiere Angst haben. Diese Situation, dass Juden in Deutschland Angst haben, auf der Straße oder wenn sie in die Synagoge gehen oder wenn sie ihre Kinder in die Schule bringen, die ist unerträglich, die darf nicht sein. Und deswegen habe ich das Thema auch so adressiert. Das betrifft auch den kulturellen Raum. Und man kann über Israel und die Politik alles denken, sagen, kritisieren und meinen, was man tut und auch mit Werbe, darum geht es nicht. Aber wenn da drin steckt eine Form von offenem Antisemitismus, dann müssen wir uns dagegen stellen. Da gilt einfach Zero Tolerance.
Aber heißt das zum Beispiel auch, ich bleibe mal bei der Kulturszene, darüber wird ja auch schon seit langem diskutiert, inwieweit werden staatliche Mittel gebunden an ein Bekenntnis zum Kampf gegen Antisemitismus auch in Kultureinrichtungen. Da gibt es den Begriff der Antisemitismusklausel, dass man Bedingungen stellt von Regierungsseite und da gibt es viele Institutionen, die sagen, das beschränkt auch die Kunstfreiheit. Und erschwert auch die Zusammenarbeit vielleicht mit israelkritischen Kulturmilieus, gerade aus dem arabischen Raum. Wie weit wollen Sie da gehen
von Ihrer Seite? Also meine Ansage ist ganz klar, es kriegt niemand eine Förderung, der Antisemitismus fördert oder zulässt. Und ich finde, die Grenze, die kennt auch jeder ziemlich genau. Jeder weiß, was Kunstfreiheit ist und was alles möglich ist. Und die ist in Deutschland zum Glück riesengroß und weit. Und das ist auch eine große Qualität unseres Landes übrigens. Aber die Grenzen zum Antisemitismus, zum Versteckten wie zum Offenen, die spürt jeder ganz genau. Und deswegen ist das in Wahrheit kein Widerspruch.
Aber wo genau ist die Grenze? Formulieren Sie es mal. Was ist Antisemitismus und was wäre noch von der Kunstfreiheit gedeckt?
Naja, wenn Greta Thunberg mit einer Krake auftritt, um ein altes antisemitisches Motiv aufzugreifen und die Weltverschwörung des jüdischen Großkapitals zu annoncieren, dann bedient sie offene antisemitische Stereotypen. Wissen Sie, die Lage ist so hart geworden, dass wir nicht mehr über diese weichen Grenzen, wo genau ist die Grenze der Kunstfreiheit und des Antisemitismus, nein, der ist so massiv, brutal und aggressiv unterwegs, dass wir ihn auch genau adressieren können.
Und welche Rolle spielte bei Israel, der Staat Israel? Darüber wird ja auch gerungen. Ich weiß, das mag jetzt eine akademische Debatte sein, aber es gibt ja verschiedene Antisemitismusdefinitionen. Die einen beziehen Israel stärker noch mit ein, die anderen weniger. Und wir erleben es ja auch, dass sich zumindest die Regierung Israels gerade international isoliert, was das Vorgehen in Gaza angeht. Also welche Rolle spielt da Israel als Regierung wohlgemerkt?
Da ist natürlich ein Unterschied zu machen, vor allen Dingen, wenn es um das politische Handeln einer jeweiligen Regierung in Israel geht. Und gerade bei dem jetzigen Vorgehen der Netanyahu-Regierung im Gazastreifen hat ja auch der Bundeskanzler sehr klare Worte geführt, dass das so nicht geht und dass da die Grenze überschritten ist. Und die Aufforderung, das nun zu beenden, ist ja deutlich adressiert worden. Und ich kann Ihnen sagen, der Bundeskanzler ist in dieser Frage auch echt engagiert. Der telefoniert mit Netanyahu und versucht natürlich, gerade weil wir eine besondere Beziehung zu Israel haben, gerade weil wir Israel als Freund betrachten und es zu unserer Staatsräson gehört, haben wir auch einen besonderen Draht dorthin und werden gehört. Und deswegen erreicht er vielleicht mehr als andere, die nur laut krakeelen.
Müssen denn vielleicht Gedenkstätten in Deutschland, gerade jene Gedenkstätten, die an die NS-Zeit erinnern, mehr tun, um auch jüngere Menschen zu erreichen, um mehr gegen Antisemitismus zu tun? Das Gedenkstättenkonzept der Bundesregierung bei Ihrer Vorgängerin Claudia Roth ist ja erstmal gescheitert. Jetzt steht es bei Ihnen irgendwann an?
Naja, es geht erst einmal darum, dass wir die Dinge nicht verwischen, dass wir keine Relativitäten schaffen, dass wir etwas nicht verharmlosen, was war. Es gehört halt zur Integrität unserer Republik, dass der Holocaust in seiner Singularität gesehen wird und dass man nicht sagt, ja gut, es gab den Holocaust, aber es gab ja auch koloniale Verbrechen. Und das soll nicht sein und deswegen ist auch das Erinnerungskonzept der alten Regierung so gescheitert, weil man da eben Kolonialismus und das andere Gedenken halt in eins geschrieben hat. Das werde ich ändern, also ich werde das Konzept umschreiben und werde das in diesem Herbst auch vorlegen. Und da auch zurückkehren zu dieser vollkommen klaren Haltung, was unsere Erinnerungskultur anbetrifft.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank, hat mir Freude gemacht.